Ein bisschen krank, aber noch geht's. Ich tue es ein bisschen zurück, sonst ich. So ist besser. Genau. Noch bin ich meiner Kräfte Herr. Das ist nicht selbstverständlich, da muss man wirklich dankbar sein. Das ist ein Geschenk von Gott. Lasst uns gemeinsam den Text lesen aus Matthäus 10 und dann auch beten. Und dann möchte ich euch in den Text mit reinnehmen. Das ist krass, ne? Also wir waren, was weiß ich, 10 Minuten vorher waren wir da. Und dann dachte ich, ich predige heute für den Jimmy und für den Thomas. Und eine Viertelstunde später kriegt man kaum noch einen Platz, ne? Wahnsinn. Das ist echt schön, dass es noch so voll geworden ist. Das freut mich sehr. Also, Matthäus 10, ich lese nochmal ab Vers 5 und bis Vers 15. Ihr dürft gerne schon mal aufstehen, einfach dazu, zu dem Text, während ich ihn lese. Und dann bete ich im Anschluss direkt und dann schauen wir näher da drauf. Matthäus 10, ab Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus, befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen und nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, noch 2 Unterkleider, noch Sandalen, noch ein Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist, und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und wenn das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Vater im Himmel, danke dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, es ist dein heiliges, wunderbares, unvergleichliches Wort, durch das du zu uns redest wie durch sonst nichts. Danke dir, dass wir es in den Händen halten dürfen. Danke dir, dass wir uns Sonntag um Sonntag, selbst unter der Woche, damit auseinandersetzen dürfen, dass wir dich darin suchen und finden dürfen. Ich danke dir von Herzen. Ich will dich bitten, dass du dieses Wort, das du selbst gegeben hast, dass du es aufschließt, dass du es klar machst und dass du die Zuhörer erkennen lässt, um was es hier geht. Damit wir verstehen, was dein Wille ist, damit wir verstehen, wer du bist, damit wir verstehen, wer wir sind. Und damit wir dich anbeten und verherrlichen können. Das ist unser Ziel. Schenk, dass es gelingen darf, Herr. Amen. Keine Angst, wir werden heute nicht den ganzen Text durchgehen, ab Vers 5, den ich gelesen habe, denn die ersten 5 Verse davon, die haben wir schon angeschaut. Aber es ist trotzdem rekordverdächtig viel, was wir heute vorhaben, nämlich ab, zumindest vom Text her, nämlich ab Vers 11 bis Vers 15. Ich hatte noch überlegt, können wir vielleicht irgendwie diesen Text durchschneiden, aber es geht eigentlich irgendwie nicht in meinen Augen. Und deswegen will ich mit euch diesen Text betrachten und anschauen, was geht's dort. Ich erinnere euch ganz kurz, ich habe extra angefangen, ab Vers 5 zu lesen, damit wir ein bisschen wieder mit hineingenommen werden in das Geschehen. Was ist passiert? Wer war der Erste, der die Weihnachtsbotschaft angefangen hat, durchs ganze Land Israel zu tragen und zu verkündigen? Jesus selbst. Jesus selbst hat sich auf den Weg gemacht und hat überall das Evangelium verkündigt. Ja? Dass das Reich der Himmel da ist, dass es gekommen ist. Und dann hat er sich entschlossen, aus lauter Gnade und Güte und Barmherzigkeit dafür zu sorgen, dass diese Botschaft noch viel, viel, viel weiter verbreitet wird. Und dazu hat er sich 12 von seinen Jüngern ausgesucht und hat sie hinausgeschickt. Und er hat gesagt, jetzt geht hin und predigt das genauso, wie ich das gemacht habe, im ganzen Land Israel. Geht erstmal nicht zu den Heiden, geht erstmal nicht zu den Samaritern, erstmal zum Volk Israel. Es muss in jeder Ecke, muss diese Botschaft gehört werden. Und dann haben wir gesehen, die Botschaft, die Jesus ihnen gegeben hat, nämlich das Reich der Himmel ist nahe gekommen, ich habe es euch schon gesagt, und die damit verbundene Aufforderung, tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben. Das war die Botschaft und das ist die Botschaft bis heute, die wir als Christen hinausrufen und sagen, das Reich der Himmel steht vor der Tür. Kehrt um. Es ist Zeit. Und dann hat er ihnen gesagt, auf welche Art und Weise sie diese Botschaft bestätigen sollen. Krankenheilungen, Totenauferweckungen, all diese Dinge, die Jesus selbst gemacht hat, damit wir wissen, das sind nicht irgendwelche Scharlatane, die sich irgendwie ins Geheimzimmer hingesetzt haben, also sich eine schöne Botschaft ausgedacht. Nein, nein. Jesus hat sie gesandt. Gott selbst ist der Auftraggeber. Sie sind die Herolde. Sie sind die, die es hinausrufen. Sie sind die, die es bekannt geben. Mehr nicht. Und dann haben wir letztes Mal angeschaut, wie Jesus sie hinausschickt. Und wie hat er sie hinausgeschickt, ihr Lieben? Das ist spannend, oder? Wenn ihr so eine wichtige Reise hättet, so einen wichtigen Auftrag, würde ich hinsetzen und eine lange Packliste schreiben. Oder würde eine ausgraben, die ihr schon geschrieben habt, und gucken, was brauche ich alles? Und die Jünger sind mit ihren Packlisten zu Jesus gekommen und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat den roten Stift genommen und hat gesagt, das braucht ihr nicht und das braucht ihr nicht. Also, ich tue es natürlich ein bisschen ausschmücken, ja. Die haben natürlich damals keine Packlisten gehabt. Aber die haben jetzt ganz genau gewusst, was sie brauchten, ja. Und er sagt, nee, das braucht ihr nicht und das auch nicht und das auch nicht und das auch nicht und das auch nicht. So, dann stand sie am Ende im Prinzip mit nichts da und sollten losgehen. Das ist spannend. Das ist sehr spannend, wie Jesus das hier gemacht hat. Und wir haben gesehen, was für Lektionen damals für die Jünger schon drinstecken, was für Lektionen für uns heute da drinstecken. Und jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen. Das alles haben wir bis jetzt schon betrachtet. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen, nämlich ab Vers 11. Jetzt spricht er nämlich davon, wenn die Jünger, also das war so, sie sollten die ganze Zeit wandern und predigen eigentlich, aber sie durften natürlich einen Zwischenstopp machen. Sie durften sagen, in dieser Stadt bleiben wir jetzt einmal 3 Tage oder 4 Tage oder 6 Tage, je nachdem, wie das Echo war, auf das, was sie verkündigt haben, auf das, was sie gepredigt haben. Es war ganz ähnlich beim Apostel Paulus, in Apostelgeschichte 21 können wir das lesen. Er zieht immer weiter und dann bleibt er ein paar Tage in einer Stadt. Könnt ihr in Vers 4, Vers 10 dort nachlesen, wer da ein bisschen das sich angucken will. Das war eine gewohnte Vorgehensweise. Aber es stellt sich jedes Mal neu eine Frage, oder? Jedes Mal, wenn ihr sagt, wenn ihr die Zelte abbrecht und sagt, so, wir gehen jetzt in die nächste Stadt, was stellt sich jedes Mal neu die Frage? Wenn gepredigt worden ist, wenn der Dienst gemacht worden ist, die guten Taten an dem Volk vollbracht worden sind, wenn alles gemacht ist, welche Frage stellt sich dann? Vielleicht auch schon zwischendurch. Brumm, brumm, brumm. Kann ich so ein brummendes Geräusch nachmachen? Der Magen brummt irgendwann, ne? Und irgendwo will man sich hinlegen, ne? Wo soll man essen? Wo soll man schlafen? Jedes Mal stellt sich neu diese Frage. Wo kommen wir unter? Ja? Und da die Jünger überhaupt kein Gepäck dabei hatten, da sie keine Reisetasche, nichts hatten, war das für sie umso schwieriger, oder? Und die Frage ist eben, wie kommen sie durch? Wie kommen sie durch? Jetzt gibt es eben noch eine zusätzliche Anweisung von Jesus. Das ist, als ob das nicht schwierig genug wäre, aber jetzt schaut mal. Jesus sagt jetzt hier in Vers 11, wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Jetzt ist, das klingt erstmal für uns komisch, ja, was hat es denn damit auf sich, wer würdig ist und so weiter. Aber jetzt mal, nur noch mal einen Schritt zurück. Das heißt, die Jünger konnten nicht einfach von Haus zu Haus gehen und sagen, Ding Dong, ist bei euch frei, wo ist hier ein Hotel, wo können wir unterkommen? Und das Erstbeste durften sie nehmen. Nein, Jesus sagt, hey, ihr müsst gucken. Es gibt gewisse Kriterien, nur zu welchen ihr gehen sollt, wo ihr unterkommen sollt. Puh, ja, Jesus, als ob es nicht schwierig genug war. Jetzt auch noch das. Jetzt müssen wir auch noch jemanden suchen, der, wie es hier heißt, würdig ist. Ja, super, toll. Okay. Was ist die erste Lektion daraus? Wir brauchen schon wieder Vertrauen. Es braucht schon wieder Vertrauen. Wenn wir Jesus dienen wollen, wenn wir uns in den Dienst stellen lassen wollen, dann wird es uns immer und immer und immer wieder der Fall sein, dass wir vertrauen müssen. Dass wir die Sicherheit nicht haben. Dass ich nicht sagen kann, wenn ich jetzt das Hobby aufgebe oder wenn ich jetzt den Schritt mache im Glauben oder wenn ich sonst irgendetwas tue, du hast keine Garantie, also menschlich gesprochen, keine Sicherheit. Wird mein Leben dann gelingen? Wird es dann gut sein? Wird der Herr das belohnen? Oder werde ich irgendwann das bereuen? Wer Christus dienen und nachfolgen will, der muss vertrauen. Der muss vertrauen. Das haben wir letztes Mal sehr deutlich gesehen, aber es wird hier noch einmal verstärkt. Ja, weil die Auswahl an Hotels ja immer kleiner wird dann. Ja, wir sehen das nachher auch. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, der Herr wird versorgen. Das ist die Verheißung. Er sagt in Vers 10, ich erinnere euch nochmal, der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Gedanken. Ich werde für euch sorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Das ist das Erste, was wir mitnehmen dürfen. Vertrauen ist erforderlich, aber das ist nicht das, worum es hauptsächlich hier geht in diesem Abschnitt. Wir wollen jetzt den Fokus nochmal genauer stellen und jetzt wollen wir schauen, um was geht es denn hier? Was heißt denn das hier? Bei dem, der würdig ist und dann mit dem Frieden hier, der dann auf das Haus kommt und dann doch wieder zurückgeht oder was auch immer und dann mit dem Staub abschütteln hier, das ist komisch, oder? Macht ihr das immer so, oder? Wenn ihr irgendwo euch nicht so wohl fühlt, geht im Restaurant, habt ihr gegessen, habt ihr nicht so wohl gefühlt, an der Tür, ne? So. Das ist komisch, ne? Keiner macht es von uns. Was ist das für eine Geste? All diese Dinge. Was hat es damit auf sich? Nun, die Jünger hatten eine Aufgabe bekommen, das Evangelium an alle hinauszurufen, an alle zu predigen. Da sind sie nicht hingegangen, haben sich zuerst angeguckt. Na, wie siehst denn du aus? Soll ich dir vielleicht das Evangelium predigen oder nicht? Nein. Ja, sie haben den Auftrag bekommen, das an alle weiterzugeben. Diese Botschaft geht an alle gleichermaßen hinaus. Okay? Da wird nicht aussortiert. Passt er mir nicht? Ist es angemessen? Ist es nicht angemessen? Also in dem Sinne menschlich gesprochen. Nein, sie wird an alle gepredigt. Aber wir werden jetzt sehen, dass auf dieses Evangelium sehr unterschiedlich von den Menschen reagiert wird. Nicht alle antworten gleich auf dieses Evangelium, offenkundig, oder? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Die erste Reaktion wäre eine positive Reaktion, dass man bereit ist, das anzunehmen, zu sagen, ich glaube das, ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, lieber Petrus, dass du tatsächlich von Jesus gesandt worden bist. Ich glaube das dir, lieber Philippus, dass du die Botschaft von Gott wirklich ausrichtest. Ich glaube, dass dieses Evangelium wahr ist. Eine sehr positive Reaktion. Es gibt aber auch eine gleichgültige Reaktion zum Beispiel, dass man einfach sagt, da rein, da raus, ist mir wurscht. Ja? Was du sagst, wie auch immer, spielt für mich keine Rolle. Wir können über alles andere reden, aber das Evangelium interessiert mich nicht. So. Dann gibt es aber auch eine negative Reaktion, dass man es völlig ablehnt und sagt, nein, will ich nicht. Bleibe nur vom Leib damit. Raus, vielleicht sogar. Die Frage ist jetzt für die Jünger, und das ist die Situation, um die es jetzt hier geht. Mit wem sollen die Jünger Gemeinschaft pflegen? Mit wem sollen die Jünger, wenn sie quasi ihren Tagesdienst getan haben, wenn das alles abgeschlossen ist, mit wem sollen sie ihre Gemeinschaft pflegen? Mit wem sollen sie zusammen sein? Um das geht es hier. Sie sollten, und das, was wir verstehen müssen, ist damals, die Jünger, die brauchten natürlich in allererster Linie Essen und Schlafen. Wenn ihr unterwegs seid, in Urlaub fahrt, braucht ihr das auch, oder? Was macht ihr? Mal angenommen, ihr seid keine Camper, so wie ich einer bin. Seid so ein bisschen, also sehr viele sind ja unterwegs, was machen sie? Gehen ins Hotel. Ja? Im Hotel kriegt ihr was? Könnt ihr was? Schlafen und essen. Ja, das Wichtigste zumindest. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Aber was die Jünger damals hatten, das war kein Hotel. Okay? Wo man einfach reingeht, wo man einfach sein Essen irgendwie bekommt, hier, alles zufrieden. Okay, danke, tschüss, gute Nacht. Nein, das war was ganz anderes damals. Okay? Wenn man damals bei jemand eingekehrt ist zum Übernachten, dass das war schon etwas sehr, sehr Gemeinschaftliches. Okay? Man hat Zeit miteinander verbracht. Ja? Selbst beim Begrüßen, jetzt wir werden nachher gleich hier lesen, Vers 12 heißt es, wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Wisst ihr, was dieses Grüßen heißt? Ist nicht so wie bei uns. So auf der Straße einmal, Servus. Oder wie auch immer, ja. Kurze Handschütteln, geht's gut, alles klar? Okay, alles klar, weiter geht's. Nein, es war damals anders. Die sind hergegangen, haben sich erstmal mit dem Friedensgruß begrüßt. Ja, haben sich Frieden gewünscht. Und dann haben sie gefragt, und wie geht's dir? Und dann haben sie gesagt, ach, wenn wir schon so schön reden, komm, lass uns hinsetzen und essen. Und also das hat Zeit gebraucht. Ja, das hat damals Zeit gebraucht. Das war nicht einfach nur, das war wirklich dem anderen Wohlergehen wünschen und nach dem Wohlergehen des anderen zu fragen ernsthaft. Nicht so wie wir machen, wie geht's? Und hoffen, der andere sagt gut und dann tschüss wieder. Ja. Sondern das war ein aufrichtiges Interesse am anderen, zu fragen, hey, wie geht's dir denn wirklich? Erzähl von Arbeit, Frau, Kinder, was weiß ich, Glaube, alles war da, ja, mit enthalten. Das war selbstverständlich damals. Und in diesem Sinne geht es hier mehr darum, als dass Jesus sagt, ihr sollt nicht ein 5-Sterne, sondern ihr sollt ein 3-Sterne-Hotel nehmen. Ja, das sind einfach äußerliche Kriterien, ja. Aber hier geht es um Gemeinschaft. Hier geht es um ein inniges aneinander Anteil haben. Okay? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt kommt hier ein Schlüsselwort in diesem Text immer wieder vor, das uns vielleicht etwas verwirrt, könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn wir hier lesen, Vers 11. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist. Und dann Vers 13. Wenn nun das Haus würdig ist, in der Mitte nochmal, wenn es aber nicht würdig ist, So, okay. Was ist das für ein Wort? Das ist ein bisschen komisch, oder? es ist ganz häufig bei den griechischen Wörtern, so wie bei unseren deutschen Wörtern auch, wenn du ein Wort im Deutschen hast und es auf eine andere Sprache besetzt, gibt es immer nur ein einziges Wort, wie du es übersetzen kannst? Nee, meistens gibt es unterschiedliche, gell? Da kannst du das auf unterschiedliche Art und Weisen ausdrücken. Und ein Wort hat auch eine unterschiedliche Bedeutungsspanne. Versteht ihr das, ja? kann mir jetzt irgendein Beispiel ausdenken, aber es ist bei jedem, bei fast allen Wörtern ist es so, dass es unterschiedliche Dinge bedeutet, ja, dass es ein Bedeutungsspektrum hat. Bei diesem Wort würdig, was steht da, was liegt da dahinter, hinter diesem Wort, welche Vorstellung liegt dahinter? Man muss sich zwei Dinge vorstellen, in der rechten Hand, in der linken eins, und die müssen irgendwie ineinander entsprechen. Das ist dieses Wort. In irgendeiner Form gleich sein, in irgendeiner Form angemessen sein, passend sein, können wir sagen. Ja? Die müssen nicht gleich sein, darum geht es nicht, aber sie müssen passend sein, sie müssen zueinander im Verhältnis stehen. Schaut mal, in dem Vers 10 hatten wir genau dieses gleiche Wort. Denn der Arbeiter ist seine Nahrung, jetzt steht hier wert, aber es ist das gleiche Wort, würdig. Ja? Was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke dahinter ist, das Geld, was ich jetzt für den Arbeiter ausgeben muss, der, wegen seiner Arbeitsleistung ist er das wert, dass er das kriegt. Okay? Dieses Geld entspricht dem. Er ist es würdig. Wenn er ganz schlechter Arbeiter wäre, würde ich sagen, nein, er entspricht dem nicht. Es ist kein angemessener Lohn. Wenn er ein sehr, sehr guter Arbeiter ist, dann können wir sagen, aber er wäre eigentlich einem höheren Lohn wert und würde einen höheren Lohn verdienen. Also es sind zwei Sachen, eine Arbeitsleistung hier und ein Geldbetrag, die einander entsprechen, die ineinander im Verhältnis stehen, die zueinander passen. Ja? Was Jesus jetzt hier sagt ist, wenn ihr irgendwo hineinkommt, dann forscht, sucht nach einer Unterkunft, die angemessen ist, können wir übersetzen. Die angemessen ist, die passend ist für euch. Wir müssen zurückdenken, die Jünger, die sind nicht privat einfach irgendwie unterwegs und wollen halt einfach nur ein Plätzchen bekommen, wollen da wie ein Spion im Land unterwegs sein, verstecken sich und wollen wieder weg. Das ist nicht, wie sie unterwegs sind, oder? Als was für Leute sind sie unterwegs? Als Herolde, als Prediger, als welche, die eine offizielle Botschaft vom König zu überbringen haben, okay? Es geht nicht offizieller, es geht nicht amtlicher. Sie sind wirklich in einem amtlichen Auftrag unterwegs. Und das heißt, dass es für sie wichtig ist, dass sie mit eine angemessene Gemeinschaft suchen. Hier geht es gar nicht um eine angemessene Unterkunft. Das heißt, ein schönes, gemütliches Bett haben, also 5 Sterne. Ja, Repräsentanten des Königs. Wie wird ein Botschafter aus den USA bei uns empfangen? So, ja. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, um die Gemeinschaft. Sucht, wer darin das heißt, um die Person geht es. Wer darin angemessen ist. Wer darin entsprechend ist. Was wäre zum Beispiel unangemessen? Manchmal ist es viel leichter zu definieren, wenn man sagt, das Gegenteil sagt. Was wäre zum Beispiel unangemessen? Unangemessen würde ich zum Beispiel sagen, wäre, wenn die Jünger tagsüber überall hingehen und predigen und sagen, kehrt um, tut Buße. Und abends treffen sie sich in der Bar mit ein paar anderen aus der Stadt. Und bechern. Ja? Ist das angemessen von dem, was ihr Auftrag ist? Ist das angemessen? Ist das passend für sie? Ist es eine passende Gemeinschaft? Offenkundig nicht, oder? Wir haben vor einen Psalm gehört von Klaus. Psalm 26. Psalm 26, Vers 4. Heißt es, ich habe nicht bei trügerischen Leuten gesessen und mit Hinterlistigen ging ich nicht um. Ich habe die Versammlungen der Übeltäter gehasst und bei Gottlosen saß ich nicht. Welchen Psalm könnten wir noch mit dazu aufschlagen? Ganz einfach. Einer der bekanntesten, will ich so sagen. Einer der bekanntesten. Psalm 1, Vers 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Kennen wir sehr gut, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und so weiter. Aber hier wird gesagt, Und das ist das, was Jesus ihnen hier nahelegt. Achtet darauf, in welcher Gemeinschaft ihr euch aufhaltet. In was für einem Kreis ihr euch bewegt. Das ist wichtig. Der eine Aspekt ist der, dass da, wie es hier oft beschrieben worden ist, Gottlosigkeit da ist, Sünde da ist, wirklich etwas, was Gott entgegensteht, und wo ein Repräsentant des Königs überhaupt nicht hineinpasst. Ja, das wisst ihr selbst, es gibt manche Orte, wo manche Leute nicht reinpassen. So. Das war wie mein, ich glaube, es ist keine so gute Idee, als Engländer in einen Irish Pub zum Beispiel reinzugehen. Ja, zum Beispiel solche Sachen, ja. Manche Orte sind einfach, da weißt du, der hat eigentlich hier nichts verloren. Ja. Eigentlich so soll es natürlich nicht sein. Ist hoffentlich schon anders inzwischen, ich weiß es auch nicht genau. So ist es aber für die Jünger hier. Und dann, aber nicht nur, was den Lebensstil anbelangt, sondern auch, was die Botschaft anbelangt. Ich würde gerne 2. Johannes aufschlagen. 2. Johannes. Es ist ja leider nicht so, dass die Jünger die einzigen Prediger sind, oder? Dass sie die einzigen sind, die eine Botschaft weiterzugeben haben, oder? Wie viele Leute gibt es hier, die auftreten und sagen, wir haben eine Botschaft von Gott. Hört uns zu. Gibt es ein paar? Ja, leider gibt es zu viele, die das eben da nicht sind. Schaut mal 2. Johannes 1, Vers 10. Wenn jemand, und hier wird es jetzt aus der anderen Perspektive beschrieben, aber das Prinzip ist das Gleiche. Das Prinzip ist das Gleiche. 2. Johannes 1, Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, ja, wenn das, was er ihnen jetzt hier davor geschrieben hat, von dem Evangelium, wenn er das Evangelium nicht bringt, wenn er eine andere Lehre bringt, ja, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Das ist interessant, wiederum dieses Nicht-Grüßen. Was bedeutet das? Bedeutet es, man darf nicht mal Hallo sagen? Es bedeutet eben dieses Grüßen, dass man Gemeinschaft hat, dass man eine herzliche Gemeinschaft miteinander lebt. Warum sagt Jesus das denn, Jünger? Das fand ich interessant. Warum denn nicht? Ist doch interessant, aber warum sollen die Jünger das denn nicht machen? Ist doch wurscht, oder? Muss man sich schon vielleicht fragen, oder? Warum? Der Punkt 1 ist der, da ist eine Gefahr dahinter steckt. Wisst ihr, was Jesus in dem Abschnitt kurz danach zu ihnen sagen wird? Lasst uns kurz zurückgehen. Matthäus 10. Matthäus 10. Jesus sagt zu ihnen danach, siehe, ich sende euch wie Schafe unter Schlangen. Eine Zeile besprungen. Siehe, ich sende euch wie Schafen mitten unter Wölfe. Seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Das ist genau das. Wenn wir nächstes Mal nochmal genauer betrachten. Aber er sagt, wie Schafe unter Wölfe. So, das heißt, die Jünger waren in Gefahr. Es war nicht einfach so, Vergnügungstrip oder einen kurzen Ausflug durchs Land Israel. Mal schauen, sind Sightseeing. Und ein bisschen Traktate währenddessen verteilen. Das war ein gefährlicher Einsatz für die. Er sagt, er spricht danach, hütet euch vor den Menschen, sie werden euch ein Gericht überliefern, Synagogen euch geißeln und so weiter. Jesus sagt, passt auf, mit wem ihr Gemeinschaft habt. Am Ende kann es dazu führen, dass ihr vor Gericht gezogen werdet, dass die euch Böses tun wollen, dass sie Böses gegen euch im Schilde führen. Es ist eine Möglichkeit, nicht, dass das jeder sofort würde oder dass das jeder im Schilde führt. In Matthäus 7 hat er auch schon davor gewarnt, Matthäus 7, Vers 6. Hat er gesagt, gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten, sich umwenden und euch zerreißen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass das bedeutet, dass wir nicht denjenigen, die offenkundig Feinde des Evangeliums sind, dass wir es denen nicht nochmal und nochmal unterbuttern und nochmal ihnen nachgehen damit, warum nicht? Weil sie es erstens ins Lächerliche ziehen und weil sie es zweitens auf uns losgehen können. Und gerade das zum Anlass nehmen können und sagen können, so, jetzt geht, seid ihr am Pranger. So, das ist der eine Punkt. Es kann, unter Umständen kann es gefährlich sein, falsche Gemeinschaft zu suchen. Der zweite Punkt aber ist Identifikation, Teilhabe, Anteil haben. Wisst ihr, was in dem 2. Johannes, was dort nochmal steht? 2. Johannes 1, der gleiche, also ein Vers weiter von dem, was wir gelesen haben. Ich lese nochmal Vers 10 und dann Vers 11. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Wenn du sagst, du bist mein bester Freund, lass uns schöne Zeit miteinander verbringen, der nimmt teil an seinen bösen Werken. Wir waren auf der Freizeit und haben es uns angeschaut mit König Ahab, der sich auf solche falschen Verbindungen einlässt. Und selbst Josaphat, eigentlich ein guter König gewesen ist, der da mit hineinverwickelt worden ist. Der Anteil bekommen hat an dem Schrott, der mit reingezogen worden ist. Und Jesus warnt davor und er sagt, pass auf, passt auf. In 1. Timotheus 5, Vers 22, sagt Paulus zum Timotheus etwas sehr Ähnliches. Er sagt, die Hände lege niemand schnell auf. Das ist etwas Ähnliches. Es bedeutet auch, sich mit jemand anderem gleich zu machen, sich mit jemand zu identifizieren. Die Hände lege niemand schnell auf, habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Deswegen sagt Jesus ihnen das hier. Er sagt, forscht, wer darin würdig ist. Sucht nach jemand, der angemessen ist. Sucht nach jemand, der dem entspricht, der eurer Berufung entspricht. Sollte eigentlich für uns natürlich sein, aber Jesus sagt es extra nochmal dazu. Und dieses Forschen, das ist sogar ein relativ starkes Wort hier. Ihr erinnert euch an die Weihnachtsgeschichte in Matthäus 2, Vers 8. Dort sagt der Herodes zu den Weisen, geht nach Bethlehem und forscht nach dem Kind. Forscht nach dem Kind. Also was sollten sie machen? Sollten sie mal fragen? Sollten sie mal irgendwo fragen nebenbei? Er sagt, wegen mir geht von Tür zu Tür. Egal. Forscht, sucht, erkundigt euch. Macht euch schlau. Ja? Und Jesus sagt zu ihnen hier, erkundigt euch, haltet die Augen offen, sucht danach, sucht eine gute, eine gesunde geistliche Gemeinschaft, will er ihnen sagen. Sucht geistliche Gemeinschaft. Dann sagt er auch etwas, aber was scheinbar dem irgendwie ein bisschen widerspricht. Hier in Vers 11 heißt es, und wer sucht, forscht, wer daran würdig ist und dort bleibt. Und dort bleibt, bis ihr weggeht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid gekommen, seid bei einem eingekehrt und dann merkt ihr aber vor einmal, boah, aber 3 Straßen weiter wird es noch ein besseres Haus geben. Da wäre es noch bequemer, da wäre es noch gemütlicher, was auch immer. Ihr sagt nein. Wenn ihr einen gefunden habt, wenn ihr geforscht habt, wenn ihr euch Mühe gegeben habt und wenn ihr sagt, so, ich denke, es ist angemessen, das passt, dann bleibt dort. Und nicht nur, dass sie dort bleiben sollten, sondern, Vers 12, wenn ihr aber das Haus eintretet, so grüßt es. Also sobald ihr hineingeht, sagt dem Haus den Friedensgruß. Und wenn ihr ein bisschen genauer wissen wollt, was sie genau sagen sollten, das steht nämlich in Lukas 10, Vers 5. Lukas 10, Vers 5. Dort heißt es, in welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Also wir sehen, es war nicht einfach, wie gesagt, einfach ein schnelles Hallo, grüß dich, sondern es war ein Zusprechen des Friedens, ein Wünschen vom Frieden. Ein sehr gehaltvoller, ein tiefgehender Gruß. Und das finde ich interessant. Also das heißt, Jesus fordert die Jünger zuerst auf, kritisch zu sein und zu sagen, prüft, forscht, sucht. Und dann sagt er aber wenn ihr dort seid, dann sollen sie mit einem offenen Herzen hineingehen. Erstens dort bleiben und zweitens einen freundlichen Gruß äußern. Offenherzig sein. Und nicht so kritisch durchlaufen und sagen, mal gucken, ob du wirklich würdig bist. Das ist nicht die Art und Weise, wie sie das tun sollen. Wir tendieren leider meistens entweder zu dem einen oder dem anderen. Entweder sind wir total unkritisch und laufen einfach durch und jeder, der irgendwie den Namen Jesus sagt oder der irgendwie gläubig zu sein scheint, das ist schon unser bester Freund. So eine Gefahr gibt's, dass man sich zu schnell verbündet, dass man zu schnell sich eins macht, zu schnell diese persönliche Gemeinschaft sogar mit Menschen sucht, die eigentlich mit uns nichts teilen, die mit uns den Glauben eigentlich überhaupt gar nicht teilen. Dann gibt es aber auch die anderen, die super kritisch sind und bei denen, die bei jedem etwas auszusetzen haben. Die ständig, die so tun, als ob die der einzige übrig gebliebene Heilige auf der Welt sind. Ist das gut? Nein, ist nicht gut. Wir brauchen eben diesen gesunden Mittelweg. Weder naiv zu sein, weder einfach zu sagen, einfach drauf loszumarschieren und den nächstbesten, noch super kritisch die ganze Zeit zu sein und so diese letzte Mohikaner mit Mentalität, so der letzte seiner Art. Was aber unbedingt nötig ist, ihr Lieben, und ich weiß, dass das eine Herausforderung ist, mit der wir uns alle befassen, oder? Wir alle befassen uns, mit wem sollte ich eine innigere Gemeinschaft als Christ pflegen und mit wem werde ich so eine innige Gemeinschaft nie haben können. Und das Wichtigste dabei ist, in meinen Augen, dass wir das Evangelium tief im Herzen verankert haben. Die Jünger, die mussten wissen, was ihre Botschaft ist. Wie willst du denn das prüfen? Wie willst du denn merken, was ist angemessen? Wie willst du denn merken, ist das mein geistlicher Bruder oder ist es ein Irrlehrer? Wie kannst du das merken? Steht das auf der Stirn? Meistens nicht. Dazu muss man sein Evangelium kennen. Wisst ihr, wie es in Epheser 5 steht? Epheser 6, ich sage immer Epheser 5. Epheser 6 sagt er in Vers 15 oder Vers 14 anfangend, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens. Wir müssen das Evangelium an uns tragen, wie wir unsere Kleider an uns tragen. Wir müssen dieses Evangelium kennen. Wenn jemand dich fragt, ja, was glaubst du denn? Dann müssen wir sagen können, was wir glauben. Dann müssen wir nicht sagen, ja, warte mal. Das muss im Herzen sein, das muss präsent sein. Dann kann ich nämlich den anderen fragen, hey, glaubst du das Gleiche wie ich oder nicht? Glaubst du an Christus oder glaubst du nicht an ihn? Dann wird sich das zeigen. Und dann wird sich zeigen, inwiefern wir uns auf eine tiefe, innige Gemeinschaft einlassen können. Das Problem allerdings ist, wie kennt ihr euer Gegenüber nach einem Austausch von 10 Minuten? Kennt ihr es nach einem Austausch von einer halben Stunde? Nicht, gell? Gerade den Text, den ich vorher aufgeschlagen habe, 1. Timotheus 5, der beschreibt es. Sehr gut. 1. Timotheus 5, sagt er in Vers 24, von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. So, man hört schon von Weitem, Herr XY kommt Und er ist so einer. Ja. Von manchen geht es schon voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie auch erst nach. Der kommt an, du nimmst ihn auf und dann stellst du erst mit der Zeit fest, was er für ein Mensch ist. Vers 25 genauso sagt er, ebenso auch die guten Werke vorher offenbar. Und auch die, bei denen es nicht so ist, manchmal ist es auch anders, dass sie nicht vorher offenbar sind, aber auch die können nicht verborgen bleiben. Die Zeit wird es zeigen. Du gehst mit einem guten Gewissen erstmal hinein und denkst, ich denke, das ist eine angemessene Unterkunft. Ich denke, das entspricht meinem Herrn, das entspricht meiner Berufung als Christ. Du gehst hinein, aber wann wirst du es wissen? Vielleicht nach einem Tag, vielleicht nach zwei, vielleicht nach drei. Und davon spricht jetzt unser Text weiter. Matthäus 10. Matthäus 10, Vers 13. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, wende sich euer Friede zurück. Also das heißt, es wird sich herausstellen, es wird sich zeigen. Du hast einen Eindruck gehabt. Und dann hast du dich darauf eingelassen. Aber es wird sich zeigen. Es wird sich mit der Zeit zeigen. Und dann sagt er, abhängig davon, ob dieses Haus angemessen reagiert, ob es positiv reagiert oder aber vielleicht nicht, wird es eine Auswirkung auf das Haus selbst haben, auf den Gastgeber selber. Das heißt, es ist etwas sehr, sehr Interessantes. Mit diesen Jüngern, und ich würde es auf alle Heilige sogar weiter übertragen, auf uns alle. Ein gewisser Friede zieht mit uns. Und Friede meint hier jetzt nicht einfach nur Krieg oder kein Krieg. Ja, Waffen schweigen. Das meint hier nicht Frieden. Friede meint viel mehr. Friede meint Segen, meint Wohlergehen, meint Gutes vom Herrn. Ja, und jeder Christ zieht gewissermaßen so eine Fahne mit sich, einfach aufgrund seiner Natur. Warum? Weil er erneuert worden ist, weil er ein völlig anderes Denken bekommen hat, weil der Heilige Geist in ihm ist und in ihm wirkt. Und dann heißt es hier, dass Gott selbst befiehlt, diesen Frieden auf ein Haus, das die Jünger positiv aufnimmt, befiehlt. Andersrum aber auch ihn zurückruft, wenn es nicht so ist. Matthäus 10, Vers 40 wird es nochmal sagen, ganz am Ende von unserem Abschnitt. Schaut mal, was er dort sagt. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Er wird Lohn empfangen, heißt es hier. Und wer einen Gerechten aufnimmt, eines gerechten Namen, wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Interessant, oder? Dem Herrn gefällt es, das zu segnen, und seht ihr, wie er sich verbündet mit seinen Berufenen, mit denen, die in seinem Dienst stehen. Er verbündet sich mit ihnen. Er sagt, wer den aufnimmt, der nimmt mich auf. Wahnsinn, spannend. Sehr, sehr spannend. Aber es gibt nicht nur manche Häuser, die sich dann als unwürdig erweisen, die sich als unpassend, die sich als unangemessen erweisen. Welche gibt es noch? Vers 14. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, wenn jemand sagt, mit euch will ich nichts zu tun haben. Und euer Evangelium will ich schon gar nicht hören. Was sagt er dann? Schüttelt den Staub von euren Füßen. Was bedeutet das? Warum sollen die Jünger das machen? Ist das einfach so eine verächtliche Geste? Es gibt so verächtliche Gesten. So. Ja, so richtig verächtliche Gesten. Spuckt dem anderen ins Gesicht. Das ist richtig hart, ne? Ist das sowas hier, wo sie die einfach nur noch zusätzlich provozieren wollen? Nein. Es geht hier darum, also die Vorgehensweise eigentlich von einem Juden war damals so, dass er, wenn er aus dem Heidengebiet zurückgekommen ist, Dann hat er seine ganzen Kleider genommen, hat sich richtig ausgeschüttelt, bevor er über die Grenze gegangen ist. Ja. So nach dem Motto, ich will nichts von dem Staub, von all dem, was zu dem Heidenland dazugehört, mitnehmen. Ja, er sondert sich davon ab. Er sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Jesus sagt aber jetzt hier, wenn eine Stadt sich so gegenüber dem Evangelium verschließt, was zeigt diese Stadt damit eigentlich? Dass sie eine heidnische Stadt ist. Und wir und die Jünger drücken damit aus, was drücken, wovor warnen sie? Er sagt, sie warnen, dass Gott diese Stadt richten wird. Und wir wollen aber damit nichts zu tun haben. Wir haben es verkündigt, wir haben es euch gebracht, ihr habt es abgelehnt. Okay, dann lassen wir aber auch alles bei euch. Wir gehen zur nächsten Stadt. Es ist eine Trennung, die hier stattfindet. Und Jesus kündigt dann ein sehr hartes Gericht an hier in Vers 15. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Stadt des Gerichts als jener Stadt. Das sind so Worte, da kribbelt es mich richtig. Da läuft es mir richtig manchmal den Rücken kalt herunter. Warum? Sodom und Gomorra? Wissen wir, was Sodom und Gomorra war? Kennt ihr so gottlose Städte, so wo wirklich die Gottlosigkeit wütet? Ja, wo man sagen würde, es ist wirklich alles außer Rand und Band. Sodom und Gomorra waren die Spitze davon. Die waren die Spitze davon. Die waren so schlimm, die waren so böse, dass Gott gesagt hat, ich werde jetzt eigenhändig gehen und diese zwei Städte auslöschen. Das ist hart, oder? Hart. Jesus aber sagt jetzt hier, wenn es zum Gericht später kommen wird, dann wird ein Land von Sodom und Gomorra besser wegkommen als eine Stadt, die sagt, mit eurem Evangelium wollen wir nichts zu tun haben. Krass, oder? Ist es nicht unfair? Ist es nicht ungerecht? Hebräer. Hebräer 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung, jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Das heißt, ich hatte es euch versucht zu zeigen. Es ist lauter Gnade, dass Gott Jesus geschickt hat. Er hat so viel Geduld gehabt, jahrelang, hat es aufgespart, zur Umkehr gerufen. Dann sendet er noch sogar Jesus, seinen eigenen Sohn. Kennt ihr das Gleichnis mit den Weingärtnern, gell? Sendet einen, den nächsten. Und dann kommt Jesus. Und er verkündigt die Botschaft. Und wer hat die Botschaft gepredigt wie Jesus? Gab es irgendjemand, der es so verkündigt hätte wie Jesus? Niemand. Was für eine Gnade. Und Jesus heißt es, und er zog durch alle Städte und Dörfer und predigte das Evangelium. Überall hat er es gepredigt. Und jetzt werden sogar die Jünger noch hinausgeschickt. Jesus sagt, wir machen jetzt mal 12 nochmal. Und ihr geht jetzt auch nochmal überall hindurch und ruft es aus und sagt, tut Buße, kehrt um, bitte, bitte. Und wenn dann jemand sagt, nein, will ich nicht, wisst ihr, warum er ein schwereres Gericht verdient? Weil Sodom und Gomorra, wie viel wussten die von dem Evangelium? Wie viel hatten sie davon gehört, dass es einen gerechten Gott gibt, einen heiligen Gott gibt, einen Gott, der zur Rechenschaft ziehen wird? Wie viel hatten sie von Gnade, von Barmherzigkeit, von dem Evangelium gehört? Wie viel? Denkbar nichts. Aber wenn wir hier eine Situation haben, wo Gott so viel Offenbarung schenkt, die Fülle an Offenbarung, und man dann aber noch sagt, nee, das ist mir immer noch zu wenig, dann sagt er, das wird ein schwereres Gericht nach sich ziehen. Ein schwereres Gericht. Das scheint uns hart zu sein, aber wir können es richtig verstehen, wenn wir die Bedeutung und wenn wir die Herrlichkeit eigentlich, das ist immer dieses Zweischneidige. Versteht ihr? Wir haben die herrlichste und die großartigste Botschaft. Es gibt nichts Schöneres und es gibt nichts Besseres. Es gibt aber nichts Schlimmeres, als das abzulehnen. Nun, ich möchte uns Mut machen, dass wir über diese Dinge nachdenken, dass wir uns prägen lassen von Jesus, von dem, wie er uns anweist, wie wir diesen Dienst tun sollen. Wenn wir natürlich zu denen gehören, die auf diese Botschaft noch gar nicht reagiert haben, dann ist es natürlich, dann müssen wir ganz viel früher ansetzen. Dann müssen wir sagen, tut Buße, kehrt um. Es ist Zeit. Wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt, aber jetzt ist Zeit. Wenn wir ihm gehören, wenn wir ihm dienen wollen, dann lasst uns weise sein. Lasst uns forschen, wer angemessen ist, mit wem wir geistliche Gemeinschaft verbringen wollen und wer es nicht ist. Und das möchte ich euch ermutigen, das zu tun. Lasst uns beten, dass der Herr uns weise macht.